Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Einen guten Abend.
Jeder Feiertag, jedes religiöse Fest hat seine Symbole. Dass nun der Ramadan begonnen hat, sehen wir an den festlichen Lichtern. Auch hierzulande, in Deutschland, leben mehr als 5 Millionen Muslime. Viele von ihnen praktizieren den Ramadan, den Fastenmonat. Heute wurde zum ersten Mal gefastet, von Sonnenaufgang bis Untergang. Doch das Fest der Familie wird in diesem Jahr für viele politisch. Wenn abends das Fastenbrechen gefeiert wird, geht das nicht, ohne an die Menschen im Gazastreifen zu denken. Auch dort hängen Laternen, für viele ein Zeichen, die Hoffnung nicht zu verlieren. Ihr größter Wunsch, eine Feuerpause. Doch die Verhandlungen mit der Hamas sind vorerst gescheitert. Astrid Halder.
Ein Flüchtlingslager in Rafah im Süden des Gazastreifens. Nasrin Abu Toha lebt hier seit Wochen mit ihrer Familie im Zelt unter einfachsten Bedingungen. Der Ramadan ist dieses Jahr ganz anders als sonst, erzählt die 39-Jährige. Für das Fastenbrechen am Abend fehlt es an allem. Die Preise sind sehr hoch, es wird immer teurer. Wir können nichts kaufen, wir haben noch keine Ramadan-Vorräte. Früher haben wir immer alles einen Tag vor Ramadan gekauft. Wenige Zelte weiter lebt Saki Abu Mansur. Der 63-Jährige zeigt uns sein Kochgeschirr. Er hat kaum Vorräte. Wir wissen gar nicht, wie wir das Fasten brechen sollen. Wir haben nichts zu essen. Ich schwöre, ich kann mir nichts leisten, was es auf dem Markt gibt. Ich habe nur eine Tomate und eine Gurke. Das ist alles. In der Nähe vom Flüchtlingslager in Rafah ein Markt. Der ist noch gut bestückt, aber eben nur für die, die es sich leisten können. Trotz des Ramadan gehen die Kämpfe im Gazastreifen weiter. Eine Feuerpause ist nicht in Sicht. Besonders dramatisch ist die Situation im Norden. Bilder vom Fastenbrechen dort bekommen wir heute nur über soziale Medien. Diese Bilder von unterernährten Kindern hat ein Kamerateam vor wenigen Tagen in einem Krankenhaus gedreht. Laut UNICEF sind bereits Kinder an Unterernährung gestorben. Zurück im Süden des Gazastreifens. Trotz des Krieges schmücken hier sogar einige ihre Zelte. Wie die Lehrerin Naila Mashet Ilkamoni. Auch um sich selbst Hoffnung zu machen. Letzten Ramadan waren wir glücklich. Da konnten wir Ramadan kaum erwarten. Wir sind einkaufen gegangen. Aber dieses Jahr ist alles anders. Mit den Kindern im Flüchtlingslager malt sie Ramadan-Laternen. Schon zweimal ist die 36-Jährige mit ihrer Familie innerhalb des Gazastreifens geflüchtet. Und sie macht sich Sorgen um ihre Verwandten. Wir vermissen es, an Ramadan mit unseren Eltern und Verwandten zusammenzukommen, mit unseren Liebsten und den Freunden aus dem Norden, die immer noch nicht hier sind. Im Moment sieht es allerdings nicht so aus, als ob Naila ihre Verwandten so bald wiedersehen könnte.
Seit einiger Zeit kommt immer mehr Hilfe aus der Luft. Die Pakete mit lebenswichtigem Proviant sind umkämpft von der hungernden Bevölkerung. Zuletzt brach Chaos aus, als LKW Hilfslieferungen brachten. Nun wird ein temporärer Hafen am Strand geplant, über den Nahrungsmittel per Schiff an Land gebracht werden können. Doch egal auf welchem Weg, es ist eine Hilfsmission, die so dringend wie logistisch herausfordernd ist. Das haben heute unser Korrespondent Simon Riesche und sein Kameramann Jürgen Killenberger erlebt. Sie konnten mit der jordanischen Luftwaffe mitfliegen, in einem Flugzeug, das Hilfspakete über dem Gazastreifen abgeworfen hat.
Unser Weg mit Blick auf Gaza, er beginnt heute Morgen in der jordanischen Wüste. Hier auf diesem Flugfeld werden Kisten verladen, die nur das Nötigste als Inhalt haben. Marokkanische Sardinenbüchsen ins Kriegsgebiet geflogen von jordanischen, aber auch ägyptischen, amerikanischen oder europäischen Militärmaschinen. Ja, hier arbeiten alle zusammen, sagt uns dieser niederländische Soldat. Die ganze Sache hier läuft gut, denn es sind inzwischen viele Nationen, die den Jordaniern helfen, wenn es darum geht, Gaza mit Hilfsgütern zu beliefern. Da helfen wir alle mit. Dann geht es los.
Einsätze wie dieser seien schwierig und gefährlich, wird uns gesagt. Natürlich ist die Flugroute mit den Israelis abgestimmt, aber es gehe eben in ein Kampfgebiet. Da könne immer etwas passieren. Die jordanischen Soldaten an Bord dürfen uns vor der Kamera keine Interviews geben. Aber ihrem Staat ist es wichtig, sich als Helfer der Palästinenser in Gaza in Szene zu setzen. Bei einem der letzten Einsätze war Jordaniens König demonstrativ selbst mit an Bord, wohl auch um Kritik aus der eigenen Bevölkerung den Wind aus den Segeln zu nehmen. Viele Jordanier finden, dass ihre Führung nicht genug für die Palästinenser, nicht genug gegen Israel tue. Erst an diesem Wochenende brodelte es wieder auf den Straßen der Hauptstadt Amman. Wie können wir denn ruhig zu Abend essen, wenn wir wissen, dass die Menschen in Gaza leiden und nichts zu essen haben? Nicht mal Mehl zum Brotbacken. Unsere Maschine hat nach einer knappen Flugstunde den Gazastreifen erreicht. Der Blick durch das Fenster zeigt Zerstörung. Dann geht die Klappe auf und einige Tonnen Nahrung und Medikamente segeln in Richtung Erde. Wirksame Hilfe oder nur ein werbewirksamer Tropfen auf den heißen Stein? 38 sogenannte Airdrops, also Flugeinsätze mit Abwürfen aus der Luft, hat die jordanische Armee bisher alleine absolviert. Gemeinsam mit anderen Staaten sind es ein paar Dutzend mehr. Am Boden immer wieder Tragödien. Hilfsgüter versinken im Meer, Menschen werden von zu schnell fallenden Kisten erschlagen. Viele Experten sehen Airdrops ohnehin kritisch. Das Ganze ist unglaublich teuer und ineffektiv. Die Transportmenge ist auch viel zu gering. Das, was bisher über Airdrops geliefert wurde, reicht nicht, um Mangelernährung oder gar eine Hungersnot zu bekämpfen. Entscheidend sei ein besserer Zugang über Landgrenzen oder den Seeweg, etwa über diesen wichtigen Hafen auf der Mittelmeerinsel Zypern. Doch dort hängt auch heute immer noch dieses Schiff fest, an Bord dringend benötigte Hilfsgüter. Und so soll es weitere Luftlieferungen geben. In den nächsten Wochen sogar jeden Tag, verspricht das jordanische Militär. Der Einsatz heute sei gut gelaufen, sagen die, die ihn geflogen sind. Nach großer Freude ist ihnen trotzdem nicht zumute. Sicherlich auch angesichts der Lage unten in Gaza.
Und dazu spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Christian Limpert in Tel Aviv. Christian, nun soll neben der Hilfe aus der Luft, wie wir gesehen haben, auch über eine Seebrücke Hilfe nach Gaza kommen. Wie schnell könnte das gehen?
Nun, in ganz kleinem Umfang soll sie bereits angelaufen sein. Es gibt israelische Medienberichte über ein Schiff einer spanischen Hilfsorganisation, das auf dem Weg sein soll. Das ist aber nicht die große und die notwendige Hilfe, sondern es geht dabei wohl um den Versuch dieser Hilfsorganisation zu beweisen, dass Hilfe via Seebrücke einfach möglich ist. Die Amerikaner, die ja planen, 2 Millionen Lebensmittelrationen am Tag zu liefern in den Gazastreifen, die haben ja angekündigt, erst einen Hafen bauen zu müssen. Und das zeigt, wie komplex logistisch dieses Vorhaben ist. Man muss also gucken, der zerstörte Hafen in Gaza ist nicht mehr anfahrbar, wie man dann Lebensmittelhilfe in den Gazastreifen bekommt. Und das große Problem über allem ist weiterhin, dass es niemanden im Gazastreifen gibt, der die Hilfe dann sicher verteilen kann. Auch in den Gebieten, in denen Israel die Kontrolle bereits hat, ist es bislang eben nicht gelungen, Hilfslieferungen sicher an die Menschen zu verteilen.
Schauen wir auf die politische Situation. Die Hamas stellt unrealistische Forderungen an Israel für die Freilassung der Geiseln. Und Israels Premierminister Netanyahu will weitermachen mit dem Kampf gegen die Terrororganisation, also dem Militäreinsatz in Gaza. Wie verfahren ist diese Situation?
Sie ist so verfahren, dass eine Feuerpause, die ja international immer vehementer gefordert wird, nach wie vor nicht absehbar ist. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig dafür, dass die Verhandlungen eben nicht erfolgreich sind. Das ausgerufene Ziel Israels, Premierminister Netanyahu hat das heute nochmal klargemacht, bleibt die völlige Zerschlagung der Hamas im Gazastreifen. Dafür hat er viel Rückhalt. Aber natürlich merkt man schon, dass die Kritik lauter wird, auch wenn man das nicht gerne hört, dass die Frage nach der Rechtmäßigkeit, der Verhältnismäßigkeit des Militäreinsatzes immer lauter gestellt wird und eben auch die Frage, warum es nicht gelingt, Hilfsgüter an die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu bringen. Und dazu kommt eben seit heute, seit Beginn des Ramadan, eine weitere Sorge, nämlich dass die Gewalt auch im palästinensischen Westjordanland, von Israel besetzt, im Ramadan eskalieren könnte und es eben auch verstärkt zu Anschlägen in Israel selbst kommen könnte.
Vielen Dank nach Tel Aviv, Christian Limpert. Was der russische Präsident vor kurzem zu hören bekam, war ein Wahlkampfgeschenk aus Deutschland. Ein Mitschnitt aus einem geheimen Gespräch unter deutschen Militärs. Dass dieses kurz vor der Präsidentschaftswahl in Russland geleakt wurde, hilft Putin nicht nur innenpolitisch, sondern ist womöglich auch der Versuch, bei uns die politische Debatte zu lenken. Die heutige Sitzung des Verteidigungsausschusses stand daher unter besonderer Beobachtung. Wie wird das Leak aufgeklärt und wie gehen Regierungsparteien und die Opposition mit dem um, was sie von Putin vorgelegt bekommen haben? Claudia Buckenmeier.
Steht Verteidigungsminister Pistorius unter Druck? Wenn ja, dann sieht man ihm das heute nicht an. Die Abgeordneten wollen von ihm in dieser Sondersitzung des Verteidigungsausschusses wissen, wie es sein kann, dass hochrangige Bundeswehroffiziere von Russland abgehört werden konnten. Das Besondere, begleitet wird er von der Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes, Martina Rosenberg. Große Teile der Sitzung werden auf geheim geschaltet. Von all dem, was dann besprochen wird, darf nichts nach draußen dringen. Nach knapp 2,5 Stunden ist die Befragung vorbei. Pistorius tritt selbst vor die Presse mit einer überraschenden Neuigkeit.
Ja, es gab einen zweiten Teilnehmer, der sich falsch eingewählt hat, allerdings ohne, dass es dort zu Datenabfluss gekommen wäre.
Die Opposition sieht weiteren Klärungsbedarf, denn dabei handelt es sich um den Inspekteur der Luftwaffe selbst, General Gerhards.
Wir freuen uns dann auf noch mehr Informationen nach Abschluss der Untersuchungen und vor allem auch, nachdem wir hoffentlich den Bundeskanzler und auch den General Gerhards entsprechend befragen durften.
Pistorius hält dagegen.
Und wenn es ein schwerer Verstoß war, ein schwerer dienstrechtlicher Verstoß und nicht nur ein Fehler, dann wird es irgendwelche Konsequenzen haben. Aber nochmal, wir reden hier über die Teilnehmer, die abgehört worden sind. Und ich bin nicht gewillt, das will ich nochmal deutlich sagen, Putin hier auf den Leim zu gehen, um meine besten Offiziere, ob sie hier einen Fehler gemacht haben oder nicht, an die Luft zu setzen.
Doch egal, wie oft betont wird, Putin wolle doch nur, dass man sich streite, demonstrieren Abgeordnete, dass sie sich bei einem Thema uneins sind, nämlich wenn es um den Marschflugkörper Taurus geht. Der britische Außenminister hatte sich offen für einen möglichen Ringtausch gezeigt. Demnach würde die Ukraine mehr britische Marschflugkörper erhalten und die Briten dafür die deutschen Taurus. Die Grünen wollen das prüfen und zeigen sich offen.
Wenn es dazu führt, dass wir da einen Knoten durchschlagen und jetzt vorankommen und die Ukraine ein Waffensystem bekommt oder Waffensysteme bekommt, die helfen, dann sei es so. Ich wüsste nicht besonders viel, was dagegen spricht.
Der Kanzler dagegen bestätigt am Abend noch einmal sein Nein zu Taurus für die Ukraine.
Meine Klarheit ist da. Das ist meine Aufgabe als Kanzler und als Regierungschef hier, mich präzise zu äußern und keine missverständlichen Erwartungen zu wecken. Und entsprechend klar sind auch meine Antworten.
Und die Opposition? Die Union will am Donnerstag erneut über eine Taurus-Lieferung im Bundestag abstimmen lassen, in der Hoffnung, Stimmen aus der Koalition für sich zu gewinnen.
Stefan Stuchlik in unserem ARD-Hauptstadtstudio. Stefan, wie ist diese Ausschusssitzung heute insgesamt zu bewerten?
Nun, ich fand angesichts der Aufregung, die letzte Woche geherrscht hat, fand ich den Tonfall doch erstaunlich ruhig, die Ergebnisse dafür aber auch erstaunlich erwartbar. Dazu muss man sagen, der Verteidigungsausschuss tagt ja prinzipiell hinter geschlossenen Türen. Heute war er aber zum großen Teil auch noch auf geheim geschaltet, weil, wir haben es gehört, nicht nur der Verteidigungsminister da war, sondern auch die MAD-Präsidentin. Jetzt ist die große Frage, was hat es denn eigentlich gebracht? Was sollte denn dabei herauskommen? Und da finde ich dann schon bemerkenswert, wenn der Verteidigungsminister auf Nachfrage vor Fernsehkameras zugeben muss, dass von 4 Gesprächsteilnehmern in diesem abgehörten Gespräch 2 und nicht nur einer sich über nicht sichere Verbindungen eingewählt haben. Und der zweite ist ausgerechnet noch der Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhards. Das ist deswegen bemerkenswert, weil er ja der ranghöchste Offizier ist und es von daher mit Sicherheit Eindruck auf seine Gesprächsteilnehmer macht, wenn er schon, sage ich mal salopp, so schludrig mit Sicherheitsbestimmungen umgeht. Weiterhin bemerkenswert fand ich, dass die Opposition den Abhörskandal von dem Wort Skandal heruntergestuft hat zu einem untersuchenswerten Vorgang. Das liegt aber meines Erachtens daran, dass besonders die Union mehr über die Taurus-Lieferungen an sich sprechen wollten, als über die Abhöraffäre der letzten Woche.
Ja, und lass uns darauf noch schauen. Dabei rückt nämlich jetzt die Idee eines Ringtausches mit Großbritannien in den Vordergrund. Was ist dazu bekannt?
Nun, der Ringtausch ist eine Idee aus den Anfangszeiten des Krieges. Wir erinnern uns, die Bundesrepublik wollte keine Kampfpanzer direkt in die Ukraine liefern. Man hat also Verträge abgeschlossen, meist mit osteuropäischen Staaten, Slowenien, Slowakei, der Tschechischen Republik. Die haben ihre alten Sowjetpanzer in die Ukraine geliefert. Deutschland hat aufgefüllt mit deutschem Material, mit deutschen Panzern. Man hat also sehr altes Material mit altem Material ersetzt. Die Grundfrage ist militärisch, geht das auch mit hochmodernen Systemen wie dem Taurus, wie mit Marschflugkörpern? Ja, sagt die britische Regierung. Und dann kommt aber noch die politische Debatte dazu. Die FDP findet diese Idee gut, die Grünen finden die Idee gut. Die Union findet, eigentlich sollte Großbritannien und die Bundesrepublik Marschflugkörper liefern. Aber da gibt es eine Ecke, an der sie alle scheitern im Moment. Das ist das Bundeskanzleramt. Wir haben den Kanzler noch mal gehört. Da beißt, glaube ich, im Moment jeder auf Granit. Das Nein, das auch von Teilen der SPD kommt, ist so vehement, dass ich mich wundern würde, wenn wir in den nächsten Tagen wirklich einen Durchbruch bei dieser Taurus-Diskussion erleben würden.
Aber die Debatte ist mit Sicherheit noch nicht durch. Danke für den heutigen Stand, Stefan Stuchlik. Eine strahlende Sonne an einem blauen Himmel. Das allein macht noch keinen Klimawandel. Und wenn die Sonne jetzt im März endlich wieder mehr rauskommt, ja, dann freuen wir uns doch erstmal. Zur Herausforderung für das Klima, für uns mit immer häufiger extremem Wetter. Zu lange gleißende Hitze, zu oft sturzbachartiger Regen oder ausgedehnte Überschwemmungen. Diese Extreme sind gerade in Europa besonders zu beobachten. Es geht also um das Klima direkt vor unserer Haustür. Die Erwärmung auf dem europäischen Festland ist seit den 1980er Jahren etwa doppelt so schnell vorangeschritten wie im globalen Durchschnitt. Auf die Folgen sind wir ganz und gar nicht vorbereitet. Zu dem Ergebnis kommt heute die Europäische Umweltagentur. Andreas Herz.
Endlich. Es regnet in Sizilien. Doch Orangenbauer Antonio Oniglio ist trotzdem schlechter Laune. Denn ein Regentag allein kann nicht Monate der Trockenheit aufwiegen. Er fährt zu seiner Lagerhalle. Viele Orangen, die er erntet, sind wegen der Trockenheit klein wie Mandarinen. Für die bekomme ich 70% weniger Geld als sonst. 70% weniger? Ja. In ganz Sizilien sind schon jetzt die Speicher leer. Der größte Stausee der Insel oder das, was von ihm übrig ist. Nur noch zu 4% ist er gefüllt. Der Klimawandel trifft alle Lebensbereiche und zwar in ganz Europa, sagt die Europäische Umweltagentur. Die Ökosysteme, etwa durch die Meereserwärmung. Auch unsere Ernährung ist betroffen. Dürren gefährden Erträge und die Versorgung mit Trinkwasser. Dann die Infrastruktur. Es drohen Schäden durch Stürme, Brände oder Überflutungen. Bei Wirtschaft und Finanzen sind es Umweltschäden, die Milliarden kosten oder höhere Versicherungsprämien bedeuten. Und die Gesundheit der Menschen leidet. Zu sehen letzten Sommer in Südeuropa. Touristen, die in der Hitze vor der Akropolis kollabieren. In Italien macht der Gesundheitsdienst Hausbesuche, vor allem bei alten Menschen, für die die Hitze besonders gefährlich ist. Die EU-Agentur stellt klar, all diese Aspekte spielen ineinander und können sich wechselseitig verstärken.
Also das Zusammentreffen von mehreren Risiken in einer Region kann zu Kettenreaktionen führen, die sowohl die wirtschaftliche als auch die finanzielle Belastbarkeit einer Region überfordern kann.
Ein Beispiel: die Überflutungen in Slowenien im vergangenen Sommer.
Die Fluten haben Schäden, je nach Quelle zwischen 10% und 16% des Bruttosozialproduktes des Landes verursacht.
Die Umweltagentur nennt jedoch auch Lösungswege. Entscheidend, die EU und die Mitgliedstaaten müssen entschieden zusammenarbeiten, durch kluge Förderprogramme zum Beispiel. Zu Besuch bei Vito Amantia, auch er Orangenbauer auf Sizilien. Mit staatlicher Hilfe konnte er ein ausgefeiltes Bewässerungssystem installieren. Hier werden alle Daten gesammelt, Sensoren für die Feuchtigkeit der Erde, für den Wind. Über sein Handy kann Vito Amantia alles einsehen und steuern, um das knappe Wasser so effizient wie möglich zu nutzen. Tropfen für Tropfen wird über ein Schlauchsystem abgegeben. Und es reicht für seine Orangen.
Was für ein Klima uns also in Deutschland bevorstehen könnte, das kann uns jetzt unser Meteorologe Carsten Schwanke einordnen. Carsten, was ist denn neu an den Erkenntnissen dieser Studie?
Also aus meiner Sicht, aus Sicht eines Meteorologen, ist diese Studie in erster Linie wirklich ein Weckruf. Und dieser Weckruf sagt deutlich, dass wir diesen weltweiten Klimawandel in Europa deutlich stärker zu spüren bekommen als im globalen Mittel. Und deshalb müssen wir auch wegkommen von dieser Diskussion 1,5 und 2 Grad Ziel, sondern wir müssen gucken, was heißt das eigentlich für uns vor Ort. Als ein Beispiel, nehmen wir mal diese Temperaturen und fangen wir mal an mit diesen globalen Klimaszenarien. Nach diesen globalen Klimaberechnungen landen wir weltweit am Ende des Jahrhunderts bei einer Temperaturerwärmung um 1,5 bis etwa 4,5 Grad, je nach Szenario. Die Studie sagt nun, in Europa bei den stärksten Erwärmungsszenarien könnten das aber eben schon 6 bis 7 Grad ausmachen. Und was bedeuten diese 6 bis 7 Grad Erwärmung in Europa für die sommerlichen Hitzetemperaturen bei uns in Deutschland? Das hier ist eine Fülle von Klimamodellen. Wenn wir uns hier, und zwar für Deutschland, für die sommerlichen Hitzewellen, wenn wir uns hier zum Beispiel nur diese rote Mittellinie anschauen, dann würden wir am Ende des Jahrhunderts bei Werten um 40 Grad landen. Aber 40, 41 Grad hatten wir schon bei uns in Deutschland in den letzten Jahren. Wir müssen uns hier an der oberen Kante orientieren und das geht in Richtung 46 Grad. Und es gibt sogar einzelne Klimamodellläufe, die schließen nicht aus, dass wir sogar bei 48, 49 Grad in Deutschland liegen könnten. Und deshalb sagt diese Studie, es ist eben ganz wichtig, dass wir heute entscheiden. Es ist eine langfristige strategische Entscheidung. Wir entscheiden heute, wo wir Ende des Jahrhunderts landen werden.
Ja, und diese Temperaturen haben Einfluss auf viele Bereiche. Ganz besonders verheerende Folgen soll der Klimawandel in Europa für die Produktion von Nahrungsmitteln haben. Was passiert denn in der Landwirtschaft?
Also die hohen Temperaturen haben natürlich einen direkten Einfluss auf die landwirtschaftliche Produktion. Punkt Nummer zwei, die Niederschläge. Und da sehen wir vor allem in Europa einen großen Unterschied bei den Jahreszeiten. Hier zum Beispiel mal, wie verändern sich die Niederschläge zwischen Winter und Sommer? Der Winter wird bei uns in Mitteleuropa und in Nordeuropa deutlich nasser. Also das, was wir gerade erlebt haben, dieser sehr nasse Winter in Deutschland, das ist ein Fingerzeig, wie es weitergeht. Die Sommermonate hingegen werden noch einmal deutlich trockener. Deshalb verwendet diese Studie auch das Wort Megadürren, auf die sich die Menschen in Europa und vor allem die Landwirtschaft einrichten müssen. Sie zeigt aber eben auch Lösungsmöglichkeiten. Lösungsmöglichkeiten, um Schutz vor extremsten Klimarisiken zumindest einzurichten. Und das bedeutet bei der Landwirtschaft nachhaltige Landnutzung, nachhaltiges Wassermanagement, der Erhalt der biologischen Vielfalt, ganz wichtig, wird immer wieder betont, und eine Verbesserung der Bodenqualität. Wenn wir da an deren Stellschrauben arbeiten, dann können wir zumindest die extremsten Klimarisiken allmählich abfedern.
Danke für diese Einordnung und die wertvollen Informationen, Carsten Schwanke. Ab morgen früh wollen die Lokführer der GDL wieder streiken, doch dagegen hat die Bahn vor Gericht geklagt. Mit dem Urteil beginnen jetzt die Nachrichten mit dir, Susanne.
Ja, und die Deutsche Bahn ist vorerst mit ihrem Versuch gescheitert, den Streik der Lokführergewerkschaft GDL juristisch zu verhindern. Das Arbeitsgericht Frankfurt am Main wies einen Eilantrag zurück und entschied, der Streik sei nicht unverhältnismäßig. Im Güterverkehr läuft er schon seit 18 Uhr. Im Personenverkehr soll er um 2 Uhr beginnen und jeweils 24 Stunden dauern. Die Bahn kündigte an, vor dem Landesarbeitsgericht in Berufung zu gehen. Bei der Lufthansa steht ein Streik des Kabinenpersonals bevor. Betroffen sind morgen alle Abflüge von Frankfurt am Main und am Mittwoch alle von München. Anders als beim Boden- und Sicherheitspersonal handelt es sich nicht um einen Warnstreik. Die Mitglieder der Gewerkschaft UFO hatten sich bereits in einer Urabstimmung für den Streik ausgesprochen. An bundesweit mehr als 20 Unikliniken haben heute erneut die Ärztinnen und Ärzte gestreikt. So wie hier in Düsseldorf gingen sie auf die Straße, um für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. Ihre Gewerkschaft Marburger Bund fordert unter anderem 12,5% mehr Gehalt und höhere Zuschläge für Arbeit in der Nacht, an Wochenenden und an Feiertagen. Für die Gewalttat an zwei US-Touristinnen am Schloss Neuschwanstein ist ein 31-jähriger Amerikaner heute zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Kempten sprach ihn des Mordes, versuchten Mordes und der Vergewaltigung mit Todesfolge schuldig. Er hatte gestanden, 2023 eine 21-Jährige vergewaltigt, misshandelt und einen Hang hinabgestoßen zu haben. Sie starb an den Folgen. Ihre 22-jährige Begleiterin, die er zuvor hinabgestoßen hatte, überlebte. Nach der Corona-Pandemie ging es den Kaufhäusern nur kurzzeitig besser. Inzwischen wird nach der Benko-Insolvenz für Galeria Karstadt Kaufhof ein neuer Investor gesucht. Dem Statistischen Bundesamt zufolge sind die Umsatzeinbußen insgesamt dramatisch. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne.
Schon lange ist die Zeit vorbei, dass die Kaufhäuser in den Innenstädten Anziehungspunkte sind. Der Einzelhandel insgesamt aber hat von 2003 bis 2023 ein Umsatzplus erwirtschaften können. Den größten Zuwachs beim Handel machten die Versand- und Online-Händler. Um 170% legte der Umsatz dort zu. Der klassische Einzelhandel im Geschäft konnte aber auch zulegen, um immerhin 11,3%. Bei den Kaufhäusern dagegen nahm der Umsatz deutlich ab. Um 34,8%. Mit dem Umsatzrückgang geht auch ein Abbau von Stellen einher. Im Jahr 2023 arbeiteten 20% weniger Menschen in Kaufhäusern als noch 2003. Im selben Zeitraum ging auch die Anzahl der Kaufhäuser insgesamt in Deutschland zurück.
Der in München geborene Regisseur Percy Adlon ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren in seiner Wahlheimat Kalifornien. Adlon erlangte in den 80er Jahren mit dem Film Out of Rosenheim große Bekanntheit. Der Schauspielerin Marianne Sägebrecht, die darin die Hauptrolle spielt, verhalf er damit zum Durchbruch. Vor seiner Karriere als Regisseur arbeitete Adlon als Autor für den Bayerischen Rundfunk.
Ein ganz normales Familienfoto sollte das werden, vom Familienvater aufgenommen. Doch das Foto von Prinz William nahm sich dann Prinzessin Kate noch einmal vor und besserte nach mit dem Photoshop. Auch das klingt alles recht normal, aber für eine royale Familie, die zurzeit unter besonderer Beobachtung der Öffentlichkeit und der kritischen britischen Presse steht, kann dieses Aufhübschen zum Problem werden. Es dauerte, bis professionelle Bildagenturen die Bearbeitung erkannten und das Foto zurückzogen. Was wahr ist und was nicht. Auf den ersten Blick ist es immer schwerer zu erkennen. Sven Lohmann über manipulierte Bilder und die Gesundheit der Prinzessin.
Wie geht es Prinzessin Kate? Das fragen sich die Briten, seit sie sich hier vor über 2 Monaten zum letzten Mal öffentlich gezeigt hat, kurz vor einer schweren Operation. Das Foto von ihr zum britischen Muttertag gestern veröffentlicht, sollte wilde Spekulationen beenden, wie ob sie vielleicht sogar im Koma liege. Sie schreibt, danke für eure Genesungswünsche und die fortdauernde Unterstützung in den vergangenen 2 Monaten. Die Botschaft des Fotos, alles in Ordnung. Sie endet abrupt und im genauen Gegenteil. Namhafte Nachrichtenagenturen wie AFP schauen genauer hin. Gemeinsam mit anderen ziehen sie danach die Veröffentlichung zurück. Ein PR-Desaster für die Royals. Wenn wir wissen, da ist etwas manipuliert und es ist eindeutig, dann können wir das Bild nicht veröffentlichen. Wir müssen transparent sein. Die Leute müssen darauf vertrauen können, dass es echt ist. Wir mussten das Foto löschen. Es stimmt vieles nicht. Eine Hand von Tochter Charlotte wirkt größer als die andere. Etwas eindeutiger das weinrote Extrastück Ärmel. An Kates Reißverschluss zu erkennen, die Kante eines anderen Bildes. Auch hier ein Stück verrutscht. Und warum sind die Blätter so grün? Sind sie bearbeitet oder ist das Foto vielleicht gar nicht aktuell? Das hat großes Misstrauen gegenüber dem Palast ausgelöst, bei den Medien und in der Öffentlichkeit. Kann man künftig noch darauf vertrauen, dass sie die Wahrheit sagen, wenn sie uns etwas geben? Es dauert nur wenige Stunden und Kate reagiert, wie Royals selten reagieren. Sie entschuldigt sich. Wie viele Hobbyfotografen experimentiere auch ich beim Bearbeiten. Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen. Damit aber ist das Problem nicht aus der Welt. Flunkert sie noch mehr? Die sonst so fitte Kate will nicht über ihre OP sprechen, nicht sagen, wie krank sie ist. Sie lässt ausrichten, sie erhole sich gut auf Schloss Windsor. Nun stellen manche noch lauter die Frage, ob das nach dem Fotofake stimmt. Kate hat absolut das Recht, ihre Krankheit privat zu halten. Aber weil sie nicht sagt, was tatsächlich mit ihr los ist, ist ein Vakuum entstanden für große Skepsis und wilde Spekulationen. Die beliebte Kate hat Vertrauen verspielt mit einem Foto, von dem niemand weiß, wie echt und aktuell es ist.
Der Weg auf den Film-Olymp ist weit, aber wer diese Treppe in den Saal des Dolby Theater in Los Angeles hinauf zur Oscar-Verleihung steigt, hat es eigentlich schon geschafft. Gestern Abend feierten dort die Besten der Filmwelt aus den USA und international. Für Deutsche fühlt sich bereits die Nominierung wie ein Gewinn an, erst recht, wenn es die erste in der Kategorie der besten Hauptdarstellerin für eine Deutsche seit 86 Jahren ist. Sandra Hüller war damit eine der wichtigsten Personen des Abends. Doch abgeräumt hat der Historienfilm Oppenheimer über die Atombombe. Und als Schauspielerin Emma Stone für eine ganz besondere Rolle. Kerstin Klein.
Emma Stone oder Lily Gladstone? Das war eines der wenigen wirklich offenen Rennen dieses Oscar-Abends. Auch Sandra Hüller war als beste Schauspielerin nominiert. Aber am Ende hieß es:
And the Oscar goes to Emma Stone.
Grandios, wie sie in Poor Things die Entwicklung von Bella Baxter auf die Leinwand bringt. Ein Kleinkind im Körper einer Frau, ein Spielball anderer, bis sie sich auf beeindruckende Weise emanzipiert.
Es ist das Ziel aller, sich zu entwickeln.
Die Frauen in dieser Kategorie, Sandra, Annette, Carrie, Lily, ich teile das mit euch. Ich bewundere euch.
I'm in awe of you.
The Zone of Interest.
Und dann ist Hüller am Ende doch noch irgendwie Gewinnerin. The Zone of Interest des britischen Regisseurs Jonathan Glazer mit ihr in der Hauptrolle wird als bester internationaler Film geehrt. Hüller zu Tränen gerührt. Aus Deutschland war Ilka Çatak's Film Das Lehrerzimmer für den Auslands-Oscar nominiert. Doch den entscheidenden Moment hätte Çatak fast verpasst.
Ich bin kurz raus, kam dann zurück und hab dann auf dem Bildschirm gesehen, dass Jonathan Glazer auf der Bühne steht und den Oscar in der Hand hält. Dann dachte ich, okay, dann haben wir also nicht gewonnen.
Oscar-Nacht, das ist auch immer ein rauschendes Fest. In diesem Jahr vor allem dank Barbie. Der Film holt zwar nur einen Oscar, aber prägt mit seiner Musik den Abend. Doch der Oscar ist natürlich auch immer politisch. Als bester Dokumentarfilm wird 20 Tage in Mariupol ausgezeichnet über den Überlebenskampf der Menschen in der ostukrainischen Stadt, mitproduziert vom SWR. Die Dankesrede von Regisseur Mstislav Chernow, einer der ergreifendsten Momente dieses Abends. Ich wünschte, ich hätte diesen Film nie gemacht. Ich wünschte, ich könnte diesen Preis dafür eintauschen, dass Russland die Ukraine nie attackiert hätte.
Russia never attacking Ukraine.
Der große Abräumer des Abends ist Oppenheimer. Der Film über den Vater der Atombombe gewinnt fast alle Hauptkategorien, holt 7 Oscars. Unter anderem den für den besten Hauptdarsteller, den besten Film und die beste Regie. Verdiente Sieger in einem Jahr mit vielen starken Filmen und Darstellern.
Und Carsten Schwanke hat bei uns heute gleich 2 Auftritte, jetzt mit einer glamourösen Wettervorschau. Carsten, wie wird's denn?
Ja, das glamouröseste Bild, das hebe ich mir für das letzte Bild auf. Aber einen kleinen Oscar habe ich auch beim Wetter, und zwar die Zugspitze würde ihn bekommen, von meiner Sicht aus. Dort gab es heute Vormittag Sonnenschein, 3 Meter Schnee, Pulverschnee auf der Zugspitze bei minus 10 Grad. Der Eibsee bei Greinau hier im Hintergrund zu sehen, allerdings schon in deutlich wärmerer Frühlingsluft. Es gab heute allerdings auch ganz anderes Wetter. Und deshalb blicken wir jetzt auf die Regenradarbilder, denn im Westen Deutschlands drehte sich heute den ganzen Tag über ein Tiefdruckgebiet, brachte und bringt hier immer noch Regen. Die gute Nachricht, der Hauptregen ist vorbei und es wird hier allmählich trockener. Aber nur so halb, denn in der Nacht geht es weiter mit vielen Wolken hier im Westen. Und die bringen jetzt eher leichtere Regenschauer langsam wieder zurück. In der Mitte klart es auf. Da kann dann morgen Vormittag auch mal die Sonne hervorkommen, auch im Nordosten und Osten. Während im Westen auch morgen tagsüber die Wolken wirklich das Wetterbild dominieren werden. Und wie gesagt, einzelne kurze Regenschauer wird es in der Westhälfte und im Süden immer noch geben. Am Nachmittag und Abend vor allem kommt dann noch mal etwas starker Regen im Südwesten dazu. Die Temperaturen nachts bei Aufklaren in der Mitte 0 bis 4 Grad, unter den Wolken 6 bis 8 Grad. Und tagsüber wird es auch unter den Wolken wärmer als heute, nämlich so 10, 11 Grad sind es im Norden und in den Mittelgebirgen 8 bis 9 Grad, am wärmsten im Osten bis zu 14 Grad. Übermorgen am Mittwoch immer noch eine Zweiteilung, in der Westhälfte viele Wolken, aber schon wieder ein Stück wärmer, noch ein bisschen Regen dabei. Und jetzt kommt das Glamouröse am Wetter. Es ist der Donnerstag. Viel Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen, 15 bis 19 Grad.
Danke, Carsten, auch für diesen Auftritt heute Abend. Und das waren die ersten Tagesthemen in dieser Woche. Hier folgt eine Reportage über Umweltdelikte.
Und auf Tagesschau 24 können Sie jetzt die gerade mit einem Oscar ausgezeichnete Dokumentation 20 Tage in Mariupol sehen und natürlich auch jederzeit in der ARD-Mediathek.
Und wir sehen uns morgen Abend wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin eine gute Nacht. Tschüss.
Tschüss.